Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge und gleich die erste Frage an die Leonie. Wie geht's mit deinem Männerfasten voran?
Ich muss gestehen, ich hatte einen kleinen Mini-Rückfall.
Nein.
Doch, ich war 5 Minuten auf Bumble. Aber nur ganz kurz. Tinder habe ich ja noch nach wie vor gelöscht, aber Bumble hatte ich noch oben, bin ich nämlich drauf gekommen. Da war ich kurz drinnen und dann war ich aber auch wieder draußen, weil ich mir gedacht habe, so, nope. Und ich merke einfach, dass es mir besser geht. Ich merke auf einmal, dass meine Energie nicht mehr auf Drama ist, sondern auf meinem Leben, auf der Arbeit, auf allen Bereichen des Lebens, die mich eigentlich eh... Aber es ist halt dann auch ein bisschen... Es gibt wenig zu erzählen auf einmal, es läuft alles so gut.
Ja, es ist, die guten Geschichten sind auf einmal weg.
Ja, aber ich bin auch so drauf. Ich hatte so eine... Also ich hatte richtig Hardcore-Phasen dazwischen. Also einmal ging es mir richtig schlecht. Das war eh... Ja, jetzt... Nicht so lange her, da ging es mir richtig schlecht, so im Sinne von, dass mir einfach körperliche Nähe extremst gefehlt hat. Ja. Und da habe ich mir auch das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mir gesagt, okay, ich darf meinen Ex-Freund vermissen, weil das habe ich mir bis dato nicht wirklich erlaubt, ihn zu vermissen einfach mal kurz, sondern da habe ich wirklich mir gesagt, okay, das war zwar nicht gut alles, wie es war, aber man darf diese Zeit trotzdem auf einen, also auch die positiven Erlebnisse vor allem, da mal kurz vermissen dürfen. Mhm. Und dann ging es mir danach viel besser. Aber ich habe auf einmal gemerkt, so, es reinigt. Ich muss sagen, es reinigt. Also keine Dates, kein Geschreibe, kein Drama, kein Treffen, keine Spaziergänge, kein Smalltalk. Es ist auf einmal sehr reinigend und ich habe meine Bindungsprobleme ein bisschen hinterfragt und deswegen gibt es auch heute eine Folge zu.
Ja, wir widmen uns dem Thema Bindungsängste mit Fokus auf Dating. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen?
Eigentlich haben uns das ganz viele geschrieben und ich bin dann irgendwie drauf gekommen, dass ich das vielleicht auch ein bisschen habe.
Inwiefern, wie äußert sich das bei dir?
Also... Ich bin schon jemand, wenn es dann ernster wird mit jemandem, dass ich das sehr stark hinterfrage, ob das alles passt und dann wegrennen möchte. Mhm. Aber ich glaube, bei mir ist es auch, also gerade jetzt ist es so, dass ich extreme Angst doch vor Verletzung habe. Mhm. Also ich habe Angst vor der Verletzung und deswegen glaube ich, gehe ich auch gerade diese, mache ich gerade das Fasten. Und das klingt blöd, aber ich glaube, dass mir das auch hilft, mal darüber hinwegzukommen. Mhm. Dass es Verletzungen muss man halt auch wieder, man muss dann wieder den Mut haben, das zu wagen und das sich reinzustürzen. Aber manchmal weiß man einfach, dass jedes einzelne Verletzen zu viel wäre für die Seele. Mhm.
Ich finde das Thema, also wie du vorgeschlagen hast, auch weil wir das eben so oft zugeschickt bekommen haben, das Thema Bindungsängste, habe ich mir am Anfang gedacht, au weh. Weil ich muss sagen, für mich ist Bindungsängste so ein Begriff, der unglaublich populärwissenschaftlich und so pseudopsychologisch geprägt ist. Ja. Also ich habe damit immer assoziiert, also der Begriff legt ja nahe, dass irgendwas mit einer Bindung nicht stimmt, beziehungsweise also diese Bindungstheorie, die ja eigentlich irgendwie ganz was anderes ist. Und es ist halt so in dieser moderneren Literatur, wie zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder dieses Generation beziehungsunfähig, wie das da so ein bisschen aufgegriffen wird. Also da ist immer von Beziehungsverweigerern die Rede und von Beziehungsgestört sogar. Und ich habe damit, so, immer so ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich finde, dass so ganz viele Dinge in einen Topf geworfen werden. Voll. Und prinzipiell richtet sich ja die Literatur an Leute, die noch vermutlich einfachen Antworten suchen, wenn beim Dating was nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Also wenn jetzt wer nicht sofort auf einen anspringt, wie man selber vielleicht committed wäre.
Ja, aber das ist zum Beispiel für mich echt schon ein Unterschied, weil das Ding ist, ich bin zum Beispiel auch bei Menschen, die ich wirklich, wirklich gern habe, also wo ich halt danach auch eine Beziehung mit diesen Menschen geführt habe, habe ich danach davor die Beziehungs-Commitment-Issues gehabt, weil ich einfach urverletzt oft war und uroft Angst hatte und uroft mir gedacht habe, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das geht jetzt alles schief, ich breche jetzt lieber alles ab und hau ab. Und dann habe ich mir aber eben mich durch dieses ganze Fasten auch so stark mit dieser Sache wieder beschäftigt und bin einfach draufgekommen, das sind einfach dadurch, dass meine ersten, sagen wir mal, sexuellen Erfahrungen auch sehr negativ geprägt war, muss ich halt auch wieder lernen, vieles positiv zu bekommen. Und oft war dieses Drama und dieses Ding, und man lernt, wie du letztens in der letzten Folge hast du gesagt, man lernt durch Beziehungen, Beziehungen zu führen. Und das fand ich so prägend von dir, den Satz. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt so sehr. Und ich muss mich aber gerade aus der Sache rausnehmen, weil ich erstmal wieder mal alles andere beruhigen muss und wieder auf normal schalten muss, bevor ich was wage. Und ich glaube zum Beispiel, dass viele das genau fehlt. Die wollen dann das einfach nur überdecken mit einer neuen Beziehung. Und dann kochen diese Ängste aber trotzdem auf.
Ich glaube auch, dass man da voll einen Unterschied machen muss, weil das eine ist halt das, dass man, wie du es vielleicht auch schon öfter gelesen hast, also es gibt ja wahnsinnig viel Literatur dazu, dass das so pathologisch gehandhabt wird, so, oh, der Typ hat Bindungsängste. Wir haben ja auch mal Folgen gemacht über Narzissmus und dass man das auch nicht so pauschal immer sagen soll, der Typ schwierig. Oder das Mädel ist ein Narzisst und deswegen beziehungsunfähig. Also ich finde, das ist immer sehr kurz gedacht. Und ganz ehrlich, ich bin eine Person, die 7 Jahre Single war. Also ich habe es selber auch nicht super gefunden, wenn man gesagt hat, du bist beziehungsunfähig, weil du bist schon so lange Single. Es kommt unglaublich auf die Situation an, in der man selber gerade ist, auf die Lebensphase. Also weil du sagst zum Beispiel, du hast offensichtlich den Blick schon total weit vorausgerichtet, indem du sagst, hey, es ist wahrscheinlich nicht die Bindung selber, vor der ich Angst habe, sondern ich weiß, ich habe Angst, vielleicht wieder so einen Trennungsschmerz zu erleben. Da gibt es ja ganz viele andere Ängste. Aber das eine ist eben dieses pathologische Abtun, dieses, du bist beziehungsunfähig, weil du hast noch nie 10 Jahre Beziehung gehabt oder du schaffst das nicht länger wie ein halbes Jahr oder du hast schon lange überhaupt keine Beziehung mehr gehabt. Und das andere ist, dass es ja auch, also es gibt aber so einen Unterschied, finde ich, zwischen ist wer nicht committed, also heißt, das kann er mit mir Sex haben, kann sie mit mir treffen, aber er will jetzt keine offizielle Beziehung mit mir eingehen oder zeigt man keine Nähe, weil ich finde, also vielleicht kennst du das aus deinem Freundeskreis, es gibt total viele Paare, die offensichtlich zusammen sind, aber die, wo man das halt nicht so fühlt, dass die irgendwie so eine Nähe, also eine körperliche Nähe vielleicht miteinander praktizieren, also diese, die haben halt diese Bindung dann auch nicht so im klassischen Sinne, also ich finde, der Begriff, also wenn man jetzt subsumieren würde, was Bindungsängste sind, meiner Meinung nach, würde ich sagen, es ist ein bisschen so ein loser Versuch, eben sich selber zu erklären, warum jetzt eine Beziehung nicht so ist, wie ich mir das jetzt in meinem Kopf vorstelle. Dann würde ich sagen, der Mensch hat Angst vor Nähe, der Mensch hat Angst vor Intimität. Und ich weiß nicht, man kennt es ja selber auch vielleicht von sich, dass man auch nicht mit jedem auf jede Art und Weise intim sein möchte.
Ja, oder auch intim sein kann.
Ja.
Das Ding ist halt, ich habe wirklich, wie durch dieses, ich meine, das klingt jetzt immer so episch ein bisschen, so durch dieses Fasten habe ich so viel gelernt, aber es ist halt echt so, wenn du dir mal eine Auszeit von einer Thematik gönnst, das ist ein bisschen, finde ich, so wie wenn du Arbeit hast und dann auf Urlaub gehst und wirklich mal die E-Mails nicht liest, kriegst du wieder einen Blick aufs Ganze und wofür du arbeitest. Und ich habe mich aus dem Spielfeld rausgenommen, um zu sehen, okay, wie schaut das Spielfeld bei mir aus? Was sind die Züge, die ich immer tätige? Was sind die Spieler sozusagen, die ich immer nutze? Mhm. Und mich einfach diese ganzen Konstrukte mal anzuschauen, weil ich habe schon eine Tendenz zu Typen, die halt auch eher Beziehungsängste haben, kann man schon auch sagen. Aber das ist so ein Gegenspiel. Sobald sie mir das Commitment geben, bin ich raus und umgekehrt. Also es ist ein Wechselspiel und das sind aber ganz oft Sachen aus der Kindheit, die man wiederholt. Dieses innere Kind, diese Schattenseiten, die man mit sich trägt und wie es überall heißt. Und ich habe mir dann gedacht so, in Wahrheit stört mich nicht die Bindung an sich, sondern ich habe so Angst vor dem Verlassenwerden. Und es ist eigentlich eine Verlassenswerdensangst und keine Bindungsangst, weil die Bindung an sich wäre ja in Ordnung für mich.
Schau, das ist genau das, was ich meine, weil, also wenn ich mir das jetzt zum Beispiel in meiner persönlichen Geschichte anschaue, ich habe halt auch eine Trennung gemacht, ich meine, the first card is the deepest, wie man immer so schön sagt.
Oh Gott,
das war
bitte
wahnsinnig prägend für mich bis zum gewissen Grad. Ich habe mich nicht in der Situation, ich war ja selber als Person, als Individuum sicher noch nicht so ausgereift, was meinen Lebensweg betrifft, was mein Studienwahl betrifft, in welcher Stadt möchte ich leben. Und wenn die dann genau sowas zu so einer Zeit trifft, kommt es da wahrscheinlich nur 10-mal schlimmer vor, wie es eh schon ist. Und bei mir waren es im Endeffekt war's auch immer die Angst vor diesem Trennungsschmerz. Aber 7 Jahre lang war kein Mensch dabei, der mich völlig von sich überzeugt hätte. Und ich habe es dann genauso gemacht wie du und habe mir gedacht, okay, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit für mich, für mein Studium, für meine Arbeit Und wenn ich wen triffe, mit dem es passt, es wird schon irgendwann passen. Und ich finde, deswegen finde ich das so gefährlich, immer mit diesem Begriff, mit diesem schlagenden Begriff, du hast Bindungsängste um sich zu werfen, weil ich selber oft dann schon so sehr an mir gezweifelt habe, wenn andere Menschen gesagt haben, boah, jetzt bist du schon so lang Single. Und das war einfach zum Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, bitte spart euch diese Kommentare, weil ich bin nicht bindungsunfähig und ich bin nicht beziehungsunfähig, sondern ich habe jetzt einfach momentan keine Muße und keine Lust.
Dazu muss ich was sagen. Es gibt ja, also ich weiß nicht, welcher Psychologe oder Sexualtherapeut das gesagt hat, aber da gibt es dazu sogar etwas, und zwar, dass man 2 Jahre Single ist aus Umständen und danach ist es oft ein gewähltes Konstrukt, weil man aus seinen Mustern nicht ausbricht. Aber man darf auch nicht vergessen, in manchen Jahren will man einfach auch nicht unbedingt in Beziehungen gehen. Und vor allem als junger Mensch, finde ich, kann man, wenn man das möchte, die Erfahrung sammeln, Single zu sein. Mhm. Weil wir haben unsere Generation und eigentlich erst die Generation sozusagen vor uns ein bisschen diese Möglichkeiten, das wirklich voll und ganz auszuleben. Und da sehe ich es nicht, das ist unsere Pflicht, aber wir können es machen. Also warum sollen wir es nicht nutzen? Und ich fand das interessant, ich habe das irgendwo gelesen, das ist echt schon lang her, dass man 2 Jahre ist es normal, sozusagen Single zu sein, alles danach ist irgendwie ein selbstgewähltes Ding, dass man zum Beispiel immer wieder in die gleichen Muster verfällt und deswegen nicht weiterkommt, aber da muss man sich das anschauen, bla.
Ja, aber es ist wirklich interessant, diese demografische Entwicklung wird komplett außer Acht gelassen. Also wie du sagst, es stimmt wirklich, die Generation vielleicht unserer Mütter, vielleicht die Generation unserer Großmütter wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber wir sind die erste Generation gewesen, die keine Beziehung führen haben müssen, um erwerbstätig zu sein, um Kinder haben zu können. Ich meine, es war ein absoluter Fauxpas. Genau, es war ein absoluter Fauxpas, wenn du uneheliche Kinder gehabt hast. Ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt. Und das ist die erste Situation, in der man sich selber dieses romantische Beziehungsmodell für sich selber so zurechtlegen kann, wie man es möchte, ob es jetzt romantisch sei soll oder eben nicht, kommt ja ganz drauf an. Und die Männer haben das aber auf der anderen Seite auch, weil die Männer denken sich, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr heiraten, damit ich zu Sex komme. Keiner sagt was, wenn ich 4 Freundinnen nebeneinander habe. Warum soll ich mich entscheiden? Wofür soll ich mich entscheiden? Und was ich auch so interessant finde in dem Zusammenhang, Frauen haben einfach auch einen anderen Anspruch an Männer, glaube ich. Weil früher war es halt irgendwie so, du hast halt lieber ausgeschaut als Frau und hast nicht gelächelt und dann hast du halt gehofft, dass dich irgendeiner auf dem Pflegeweg heiratet. Und heute ist schon so, hey, ich bin eine erfolgreiche Frau, ich habe dieses und jenes erreicht und ich erwarte auch von meinem Mann, dass der mir anreden kann, dass man der gewissermaßen ein bisschen was bieten kann, dass der mit mir auf Augenhöhe ist. Und ich glaube, trotzdem erwarten sie, oder genau deshalb erwarten sie auch viele Frauen, dass die Männer immer nur so ein bisschen den Weg vorgeben, wo die Beziehung hingehen soll. Also, auch wenn ich die selbstbewussteste Frau der Welt bin, möchte ich vielleicht trotzdem keinen Mann, den ich anreden muss, den ich erst überzeugen muss. Ganz im Gegenteil.
Ja, du meinst wieder Paradiesvogel.
Ja, genau.
Und das sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Back to the Paradiesvogel. Nein, aber es stimmt. Das Ding ist halt wirklich so bei mir, dass ich mir das halt echt gerade denke. Ich habe den Bullshit hinter mir. Ich werde jetzt fucking 30 in 5 Tagen. Im Übrigen, Leute, wir müssen euch gleich sagen, es wird keine Folge geben zu meinem Geburtstag. Also es gibt am 21. keine Folge von Couchgeflüster. Aber aber das ist wirklich das, was ich habe. Ich werde 31. Ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue. Und ich habe auch keine Lust mehr mit dieser Kinderkacke, um es ehrlich zu sagen. Ich habe auch keine Lust mehr darauf, auf jemanden, der nicht genau weiß, was er will. Und das wissen halt leider die wenigsten Menschen. Es hat nicht nur was mit Mann und Frau zu tun, sondern wirklich, es wissen ganz wenig Menschen, was sie wollen. Und dann musst du zwischen denen, die halt das wissen, nochmal jemanden finden, der dann passt auf dich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe darauf auch keine Lust mehr, diese Dramen und diese Beziehungsängste durchzustehen, weil ich habe ja jemanden, den ich sehr, sehr gerne mochte, wirklich sehr gerne mochte, der war halt einfach auch nicht beziehungsfähig. Und ich habe damit auch mit meiner Therapeutin darüber geredet und ich habe für mich versucht, eine Lösung zu finden, warum ist der so? Und dann hat sie gesagt, so, manche Sachen kannst du einfach nicht ändern, der muss das halt für sich halt auch mal erst erkennen, dass es so ist. Und der geht halt auch nur weg, weil er im Endeffekt nicht verletzt werden möchte. Weil auch wenn Menschen, das wirkt manchmal arschlochhaft, wenn man sagt, man geht ohne ohne großes Ding. Und man geht einfach aus dem Leben von jemandem. Aber in Wahrheit sind das auch oft verletzte Seelen, die ihre ganzen Trauma nicht wirklich verarbeitet haben oder halt auch nicht einmal darauf gekommen sind, dass sie welche haben.
Oh mein Gott, Sina, ich musste was Ursüßes erzählen.
Was ist passiert?
Ich habe mein Tagebuch mit 16 entdeckt und ich habe darin einen Brief gefunden und ich habe mit meiner besten Freundin geschrieben in der Schule, 2006. Vorsatz für 2007, nicht mehr zu Jungs zurückkommen, die uns verlassen, also verletzt haben und verlassen haben. Und ich mir nur gedacht so, wow.
Guter Vorsatz.
Guter Vorsatz 2021, still going on. Und ich war so, aber es ist halt ein Thema, was, glaube ich, jede Generation trotzdem hat. Dieses, wir haben alle unsere Verletzungen.
Und wir haben auch alle Ängste. Und ich glaube, dass man das nicht immer als Bindungsangst definieren kann, sondern vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten. Ist es wirklich die Angst vor dem Mensch, vor der Nähe, vor der Intimität, vor der Bindung? Oder ist es vielleicht die Angst davor, hey, meine letzte Beziehung ist katastrophal gescheitert, ich habe Angst davor, dass mir sowas wieder passiert. Oder ich habe unglaubliche Angst davor, keine Ahnung, schwanger zu werden oder Vater zu werden oder solche Sachen. Ich meine, das sind ja, oder finanzielle Verpflichtung zu haben. Ich glaube, dass das wirklich Ängste sind, die man ernst nehmen muss, auch bei Männern. Und die auch keinesfalls irgendwie leichtfertig oder lächerlich angesehen werden dürfen. Es sind einfach, ich habe auch großen Respekt vor dem Thema Kinderkrank. Ich meine, ich gestehe das auch am Mann zu. Und das sind einfach Sachen, wir sind eh schon in einer unglaublich gehetzten Gesellschaft, wo du in kürzester Zeit ein Studium durchdrucken sollst, einen Job finden sollst und dann sollst du vor 30 Jahren noch heiraten, Kinderkrank und ein Haus bauen. Wo in der Zwischenzeit soll man auch noch, man muss irgendwie nur Erfahrungen sammeln und man soll ja nur alles richtig machen und man darf auch nicht beziehungsgestört sein oder man darf keine Bindungsängste haben. Also irgendwo müssen ja diese Ängste auch raus und sie kanalisieren sie halt dann oft eben in diesem Zwischenmenschlichen. Sie kommen eben oft dann raus, wo ich vielleicht nicht vor der ganzen Öffentlichkeit perfekt funktionieren muss, wie in meiner Arbeit zum Beispiel. Sie kommen da raus, wo ich vor wem verletzlich werde und wo ich mich wem öffne. Und wenn ich dann gleich als Beziehungsphobiker bezeichnet werde, weil ich sage, ich kann nicht in deinem Tempo, ich kann nicht so schnell, weil ich muss mir erst dieses Terrain ein bisschen erarbeiten, dieses Beziehungsterrain. Ich muss erst Vertrauen zu dir fassen und ich muss erst Vertrauen fassen, dass die Beziehung mich nicht komplett einschüchtert. Ich finde, das kann man auch mal wem zugestehen. Und ich muss auch ganz offen sagen, ich habe das in meiner jetzigen Beziehung mit meinem Freund, der war von Anfang an unglaublich aufmerksam und unglaublich vorsichtig mit mir und hat mir auch sehr viel Zeit gegeben, weil ich auch meine Zeit braucht habe. Das ist auch nicht so von, ja, passt, okay, wir sind zusammen, fertig. Also das war ein Prozess und es ist auch voll okay, wenn das so ein Prozess ist. Aber ich glaube, weil wir uns eben auch die Frage gestellt haben, warum lernt man das jetzt oder warum kommt es eben beim Dating dann so deutlich raus. Ich glaube eben, weil man unglaublich viel auch projiziert und weil man so ein bisschen ängstlich herumtapst, weil man die Person überhaupt nicht kennt und man analysiert einfach jede Verhaltensweise und weil ich eben auch das Gefühl habe von allen Blogbeiträgen und Instagram-Postings, die wir zwar jemals zum Thema Dating und warum ruft er nicht mehr angemacht haben, ich glaube, die Leute suchen auch zu einfache Lösungen, warum sie wer nicht mehr meldet und manchmal passt es einfach nicht. Und das ist eine furchtbare Erklärung, dass wer nicht so interessiert an einem ist offensichtlich. Aber es ist manchmal einfach so. Es ist manchmal einfach.
Man darf auch nicht an. Also eins muss ich schon mal sagen, und da werde ich mich jetzt auf ein Pferd setzen, was wahrscheinlich in Richtung Hölle geht, wenn ich meine Social Media
Nachrichten. Das ist ein sehr starkes Bild, Leonie, muss ich gerade sagen. Ich stelle mir das gerade vor.
Ja. Aber ich sehe mich schon wieder in Richtung Hölle reiten, weil irgendwer sagt so, ja, da hast du wieder nicht recht. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer, und das tut mir leid zu sagen, einfach noch nicht so weit sind, wie wir Frauen, uns mit unseren Schattenseiten, unserem inneren Kind zu beschäftigen, weil sie in der Entwicklung viel weiter hinten sind, weil das patriarchale System, dem sie auch unterlegen sind, ihnen das abverlangt, dass sie da einfach nicht auf Emotionen hören.
Ja, zurückgebliebener würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass die emotionale Arbeit erstens einmal immer nur sehr, in den meisten Beziehungen sicher von Frauen getan wird. Also im Sinne von, wir streiten, ich möchte jetzt, dass wir darüber reden, aber was ich schon sagen muss, ich glaube, dass sie Männer dann deshalb nicht weniger über ihre Gefühle äußern, sondern auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass Frauen das auch oft nicht sehen.
Total interessant, da gibt es super viele Sachen, die dazu führen, dass Menschen halt sich Ängste entwickeln können. Natürlich gibt es Menschen, die komplett resilient dagegen sind, Überall, aber ich glaube vor allem, dass Männern das noch nicht so stark anerkannt worden ist, dass die halt auch ihre Issues haben. Zum Beispiel bei uns Frauen, wir reden super offen darüber und ich kenne wenige Männer, die mit ihren Freunden offen darüber reden.
Man muss sie echt anschauen, wie sie kommunizieren, weil ich finde, Männer drücken sie schon aus, aber sie glauben halt sicher auch eben durch diese Sozialisation, du musst, der Indianer kennt keinen Schmerz und ja, du musst voll. Der starke, wer ist der große starke ja. Mann und bla bla bla. Das sind halt lauter solche Aussagen, die du in deiner Kindheit hörst und die sicher bis zum gewissen prägen. Teil prägen. Ich glaube, dass man nicht von jedem Erlebnis, das man in der Kindheit hat, gleich sofort eine gewisse Angst oder dass man irgendein Outcome hat. Manche Sachen haben einfach auch nicht den Effekt auf dich, aber eben so kleinere und größere Traumata oder auch wenn du einfach Beziehung lernst, dadurch, dass du dir deine Eltern anschaust oder deine Großeltern anschaust, ja. Wie die miteinander umgegangen sind. Also es ist nicht in jeder Familie gleich und ich glaube, die Art und Weise, wie man eben ich habe die lieb kommuniziert, ob das jetzt ist, ich streichel den Kopf oder ich sag dir das oder ich sag's dir nicht und du hörst das jahrelang nicht von mir, so lernen Leute Beziehungen. Und wenn das in der Familie halt nicht so geübt wird oder nicht so auf die Art und Weise kommuniziert wird, der Mensch wird erwachsen, geht seinerseits wieder Beziehungen ein und macht es halt dann irgendwie ähnlich, so wie er es halt gelernt hat. Ich glaube, dass man das eben auch nicht so per se pathologisieren darf und sagen darf, das ist schlecht oder das ist krank oder sonst irgendwas. Also man wünscht sich ja als Paar irgendwo die Nähe. Wenn der Sex komplett weg ist, ist es traurig. Oder wenn man nie einen Kuss kriegt, ist es traurig. Und wenn man nie Händchen hält auf der Straße, ist es auch traurig. Vielleicht empfindet man das so, manche empfinden es vielleicht nicht so. Wenn sie zwei treffen, für die das komplett irrelevant ist, super. Aber wenn es für einen ein Problem ist, wird es halt dann für beide irgendwann einmal ein Problem.
Ja, aber zum Beispiel, ich habe das ja gesehen bei meinen Cousins in Zypern. Also ich bin ja zypriotischer Herkunft. Und da wird noch sehr stark mit Tradition. Also meine ganzen Cousins und Cousinen haben sehr viel jünger geheiratet. Also die haben mit Anfang 20 meistens geheiratet. Ein Konstrukt, das ist ganz anders dort als bei mir. Und in meiner Familie, mein Vater ist komplett aus dem rausgegangen, weil er gesagt hat, er möchte auch mit diesem System nicht so viel zu tun haben. Und wenn ich mir die Sachen ansehe, wie die auch erzogen worden sind, weil ich habe ja zum Beispiel von sind die Kinder meiner Cousine, das mitbekommen, wie die erzogen sind, die sind ein bisschen jünger als ich. Und da habe ich schon erkennen können, wie deren Beziehungen verlaufen werden. Also das war total spannend, aber weil, wie die erzogen worden sind, so ist es ja, als Jungs haben sie halt prinzipiell mehr zu sagen gehabt, als ihre kleine Schwester. Es wurde halt bis zu einem gewissen Punkt toleriert, dann gab es irgendwann mal den Deckel drauf, weil gesagt wurde, es ist zu viel, und wurde rumgeschrien. Aber die haben halt die wussten, ihre Aufgabe ist es, eine Frau zu finden, und da muss es halt funktionieren, da müssen sie Kinder produzieren, und das ist ihre Aufgabe in der Welt.
Die kriegen dann auch immer das Gefühl, sie sind der König, weil das ist genau das, wie man es heute erzählt hat.
Und das Ding ist, beide, der eine, wo ich immer gedacht habe, dass der emotionalere, der ist voll in seiner Rolle aufgegangen, und der andere, wo ich eigentlich immer gedacht habe, dass der das voll als Kind habe, kam mir der ja schon so macho-mäßig rüber, der ist zerbrochen daran. Mhm. Der hat seine erste, also das ist seine Ex-Frau jetzt auch, der ist zerbrochen an dieser Frau, weil der halt einfach jemanden sich gesucht hat, der diesem Bild entspricht, der, wo sie das Bild leben können, aber die Emotionalität wurde nicht gelebt, und die haben sich jetzt dann auch getrennt, und ich habe das so extremst schlimm empfunden für ihn, weil ich gesehen habe, wie viel Schmerz er darunter trägt, weil sein Weltenbild weggerüttelt worden ist, und natürlich der halt aber auch nicht für sich halt mal hinterfragt hat, weil er bis dato noch nicht mal hinterfragt hat, was Beziehung bedeutet, weil der hat diese vorgelebte traditionelle Sache gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich bin in meiner Blase super privilegiert, dass ich mich mit dir zum Beispiel dauernd über das Thema austauschen kann, was sind Beziehungen etc. Das hat der zum Beispiel in seinem Kreis gar nicht. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es halt trotzdem die Mehrheit so ist und nicht wie wir.
Ja, also und das auch, dass man sie öffnet, das war ja für uns von Anfang an auch ein Thema, über was reden wir, über was reden wir nicht. Und natürlich baut man dann halt immer so sukzessive ein bisschen die Hürden ab, weil ich auch das Gefühl habe, es geht irgendwie jedem gleich oder ähnlich. Es hat jeder mal zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben das Gefühl, ich halte den Druck nicht aus, den ich vielleicht in meiner Beziehung verspüre, eine gewisse Rolle ausüben zu müssen. Oder das beim Dating ist so mühsam, weil ich immer das Gefühl habe, man macht so einen komischen Tanz miteinander und dann weiß man nicht, wer sich jetzt als erstes melden soll. Und dann meldet sich keiner mehr. Und das ist ja auch irgendwie ein Wahnsinn eigentlich. Also dass man hat ja auch, es ist zwar auch, wenn es beim Dating zum Beispiel kein Commitment gibt oder nur bis zum gewissen Grad ein Commitment gibt, ist es ja trotzdem ein Commitment. Also triffst du nur mit anderen, triffst du nicht mit anderen, likest du meine Fotos, schreibst du mir zurück, wann schreibst du mir zurück, schreibst du mir mit Emojis zurück, du schreibst mir gleich, wenn du mich nach dem Date vor die Tür gebracht hast oder schreibt man sie nach dem Sex, schreibt man sie nicht. Also das ist ja eigentlich ist diese Welt, diese vermeintliche Welt der Freizügigkeit und Unverbindlichkeit voller Regeln und teilweise nur viel mehr wie jede Beziehung. Und das ist das zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben wieder so viel Stress empfunden wie in meiner Dating-Phase. Und ich habe in Beziehungen am Anfang das war ein bisschen so ein Runterkämmer von diesem Gefühl, ich muss ständig alles kontrollieren, was in meinem Kopf und in dem Kopf von meinem potenziellen Partner vorgeht. So, ich kann jetzt mal loslassen, ich kann jetzt mal on-camera, ich kann mich jetzt mal mit einer Person auf die Couch sitzen und einfach nur mal ich sein. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Bilder von mir vermitteln und gleichzeitig schauen, wer ist der.
Aber zum Beispiel, das ist ja das, wo ich mich halt auch gerade rausnehme, nur dass ich in keiner Beziehung bin. Ich gehe halt raus aus dem Spielfeld und versuche den Überblick zu bekommen. Aber das ist so spannend, dass du das sagst, dass es für mich war auch immer das Gefühl, wenn ich in einer Beziehung bin, eine losgelöst hat, endlich mal nicht mit diesen ganzen Konstrukten irgendwie hinterher zu rennen. Aber weil wir auch alle glauben, wir müssen spielen. Ich habe letztens bei einem Spaziergang mit einem Freund darüber geredet, der ein ziemlicher, sagen wir mal, Playboy ist. Und er ist es selbst gewählt, weil er sagt, er genießt halt seine Zeit als Single und so. Aber er sagt halt auch, für ihn ist halt aufgefallen, dass es gibt halt Frauen, den schreibst du und die machen absichtlich, schreiben sie dir 2 Tage später zurück. That's the game. Und ich habe so gesagt, so, ja, aber das ist das, was wir halt suggeriert bekommen, dass wir jetzt so hard to get zu sein müssen, weil wir sonst, wenn wir uns sexuell als offener darstellen, gleich mal als Schlampe, Hure und whatever bezeichnet werden. Das ist halt dieses Bild, was wir halt immer... Er hat zu mir gesagt so, Leonie, es nervt mich so sehr, weil ich glaube, mit den Frauen, die genau... wie ich, halt nicht jeden Tag schreiben wollen, sondern halt mal schauen, wie es läuft und ganz easy going, da wird es ja laufen, aber alle, die halt dieses hard to get machen, schießen sich halt selber irgendwo ins Aus, obwohl sie vielleicht genau das Gleiche wollen wie er. Und ich war so, das stimmt eigentlich, er hat halt irgendwo, suchen wir alle nach der Liebe, irgendwo suchen wir alle nach irgendwelchen Bekanntschaften, Liebe, ob es Beziehungen sein müssen, ist ja dahingestellt, aber wir suchen nach Nähe, zwischenmenschlicher Nähe. Auf einer sexuellen Basis, auf einer intellektuellen Basis, whatever. Aber wir suchen nach etwas und wir verbauen es uns oft, indem wir versuchen, ein Spiel zu spielen, was gar nicht nötig wäre. Und dann kommen uns unsere Ängste dazwischen und wir denken so, okay, ist es das jetzt? Bin ich überhaupt bereit für eine Beziehung? Oder lasse ich es lieber gleich sein? Oder gehe ich gleich lieber weg? Weil wir einfach Angst haben so sehr vor, es mal auch mal fließen zu lassen, weil wir haben immer dieses, ich habe das gemerkt, so auch bei der Arbeit, so wir sind so gewöhnt, dass wir alles super schnell bekommen. Meine Mama hat noch gearbeitet mit Briefen. Und ich war so, wie hat sie das damals eigentlich gemacht? Und sie so, wir haben einfach gewartet. Und ich so, das kann man nicht vorstellen. Wenn es nicht in 2 Minuten erledigt ist, dann ist es für mich nicht Ding. Aber Beziehungen erledigen sich nicht in 2 Minuten. Wie du gesagt hast, was du gesagt hast mit diesem Kennenlern-Ding, du kennst einen Menschen, also als Mensch, wenn du ihn wirklich oft triffst, erst nach einem Jahr als Persönlichkeit. Und erst danach baut sich das weiter aus. Also nach einem Jahr kann man sagen, man kennt die Grundzüge der Persönlichkeit. Und das ist ein Jahr, das sind urviele Tage dazwischen. Und wir wollen innerhalb von einer Woche eigentlich schon wissen, ob das eine Beziehung werden kann.
Ich glaube, dass ganz viele Leute unglaublich Angst vor Ehrlichkeit haben und vor Konfrontation. Also ich habe so das Gefühl, dass Männer oft auch diesen Diskurs vielleicht meiden. Schau, ich finde dich voll nett und ich würde einfach gern mit dir Sex haben und ich würde gern vielleicht ein zweites oder drittes Mal mit dir Sex haben, aber ich bin einfach momentan nicht emotional verfügbar. Und allein diesen Satz zu sagen, dann, sie glauben, dann sie heimsen sie irrsinnig viel Drama von der Frau ein. Und außerdem wissen sie es ja am Anfang vielleicht auch noch nicht, ob sie mit der Sex haben wollen oder nicht. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen drüber reden, was man tun kann, wenn man wen datet, von dem man glaubt, dass er eben so diese Bindungsbeziehungsängste hat, offen und ehrlich sein. Ich glaube, man muss einfach die Karten auf den Tisch packen, wenn man wen gut findet und sie denkt, ich würde mit dem gern zusammen sein, ich würde mit dem gern mehrere Abende in der Woche verbringen, ich würde gerne eine Beziehung haben, ich würde es gern probieren einfach. Sorgen, einfach sorgen. Und vielleicht einmal nachfragen.
Ich share jetzt was Persönliches. Und zwar bei meinen letzten, deswegen habe ich auch das Fasten gestartet, war es eben genau das. Der Mensch hatte extremes Beziehungsproblem, whatever, und er war einfach so, dass er für sich gesagt hat, er sieht das Ende in der Beziehung. Wenn er mit mir wäre, es wäre ein Ende. Und ich habe mir gedacht, so, okay, passt, dann ist das halt so. Und er wollte eine Freundschaft. Und ich habe mir dann gedacht, so, nee, das funktioniert nicht. Wir haben das mit der Freundschaft probiert. Das ist immer wieder back to the roots. Wir hatten was miteinander und es funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, so, du, ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich muss mich davon lösen. Und ich muss ehrlich sagen, der hat Beziehungsängste, aber ich bin nicht die, die sie heilen muss. Ich muss zu dem stehen, was ich will. Und ich wollte jetzt nicht 100% eine Beziehung mit ihm, aber ich wollte den Weg vielleicht gehen. Er hat anscheinend die Chancen so durchrationalisiert, dass er schon das Ende gesehen hat, wie es ausgehen wird, weil er wusste, was für ein Mensch er ist. Und wenn er weiß, was für ein Mensch er ist und nicht daran arbeitet, was für ein Mensch er ist und das nicht ändern möchte, sondern sich denkt so, ja, ich bin immer so und deswegen gehe ich keine Beziehung ein, dann sei mir nicht böse, wenn ich das sage, aber hat er eh schon verloren im Leben. Das Einzige, was man selber machen kann, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der eine Beziehungsangst hat, ist für sich zu evaluieren, was ist es mir wert. Was ist mir wert, da reinzustecken? Und zum Beispiel bei mir war es einfach, für mich war es einfach klar, hey, da ist jemand, der noch nicht so weit ist wie ich, der sieht schon das Ende, bevor es angefangen hat. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich eine Beziehung möchte, aber der sieht schon unser gemeinsames Ende.
Das klingt total also, I'm sorry morbid to say, irgendwie. Aber
ja, aber das ist schon so weit gedacht, dass ich mir gedacht habe, so gibst du uns keine Chance, ist es okay, let it go. Und das funktioniert auch nicht. Wenn Menschen zusammenkommen, wo der eine Mensch seine Beziehungsangst noch nicht einmal ansatzweise ergriffen hat, woher sie kommt, und der andere Mensch, ich habe auch Beziehungsängste, aber ich lasse mich davon nicht so stark leiten, dass ich sage, ich denke das schon vorher durch. Ich versuche trotzdem vor Person zu Person zu entscheiden, wie ich agiere. Und das Einzige, was man selber immer hat, ist seine eigene Meinung und wo steht man selber. Und man darf sich halt nicht umlenken lassen mit, was der andere einem prophezeit, irgendwelche Illusionen, denen man hinterherhängt, sondern was ist das, was er einen auf den Tisch legt. Und auf den Tisch wurde mir damals gelegt, ich möchte mit dir eine Freundschaft. In Wahrheit funktioniert die Freundschaft nicht, aber ich habe dich urgern, ich möchte dich nicht wegbekommen aus meinem Leben, aber es funktioniert alles andere trotzdem nicht wirklich, weil ich sehe unser Ende. Dann muss ich entscheiden, was möchte ich. Und wenn ich dann sage, ja, ich gehe auf den Bullshit ein, kommt nur Drama raus. Und dann heißt es am Ende, wo jeder über den anderen schimpft. Und das finde ich halt auch nicht fair.
Man sollte versuchen, es halbwegs klar und verständlich für die andere Seite in Worte zu fassen, was man sich jetzt gerade wünscht und wohin man möchte, gemeinsam oder alleine. Das ist umgekehrt ja, einfach ganz klar mal kommuniziert.
Ja, aber es gibt zwei Sachen, die ich da habe. Und zwar, was möchte ich ganz klar in meinem Leben haben? Und das ist zum Beispiel in meinem Fall, ich möchte ganz klar in meinem Leben haben, irgendwann meine Familie, ich möchte einen Mann an meiner Seite haben und Kinder. Das ist für mich klar. Aber dazwischen gibt es noch Menschen, mit wem sehe ich mich in den einzelnen Positionen. Weil es wird immer wieder Menschen geben, die in mein Leben kommen, wo die auch eine Bereicherung dafür sind, dass sie mich erfüllen, aber nicht auf der Ebene, in der ich im Endeffekt landen möchte. Und da muss man halt für jeder Mensch für sich beschließen, was möchte ich im Ganzen und was möchte ich mit der Person und dann ehrlich diese Kommunikation führen. Aber die Leute haben so viel Schiss davor zu sagen, hey, ich finde dich leibernd, lass uns den Weg gehen. Aber sie haben genauso viel Schiss davor zu sagen, ich finde dich leibernd, aber ich möchte gerade keine Beziehung. Weil das Ding ist, wenn dir jemand sagt, er möchte keine Beziehung mit dir, weil er das Ende von der Beziehung sieht, ist das eine ganz andere Aussage, als wenn er sagt, er möchte generell keine Beziehung.
Also ich glaube, das Schlechteste, was man in so einer Situation machen kann, vor allem, wenn man diese Worte schon hört, ist, dass man dann, und ich glaube, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir diese Folgen machen, dass man dann eben in diese Psychoanalyse-Schiene reingeht und sagt, aber warum möchte er jetzt keine Beziehung? Er sagt, er will keine Beziehung, aber ich weiß, er will eine Beziehung. Ich glaube, dass das unglaublich vertane Zeit ist, sie dann mit der Psyche von einem Mensch herumzuquälen, den man nicht einmal richtig kennt.
Let it go.
Ja.
Let it go. Ganz ehrlich, wie der Typ mir das gesagt hat, habe ich mir gedacht, okay, du hast für dich eine Entscheidung getroffen. Ich finde das komplett absurd, was du in deinem Kopf da zusammengestottert hast. Weil das Ding ist, er hat ja auch etwas auf mich projiziert, was ich nicht erfülle. Mir wurde ja gesagt, das könnte so und so passieren, weil ich so und so agieren könnte. Das ist ja nicht in Kraft getreten. Das heißt, es ist ja nicht wirklich da gewesen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn jemand so agiert, hat er keine Ahnung, wer ich bin, und da muss ich schon wieso weggehen, weil der mich ja nicht sieht, wie ich bin, sondern eine Projektionsfläche.
Ah, immer so dieses, Illusion, wenn man andere Leute, andere Gefühle erklären möchte. Ich finde, das ist so problematisch.
Mansplaining!
Mir empfinde es auch als Mansplaining teilweise in der Anfangsphase, weil danach habe ich dieses Gefühl, machen oft die Frauen Mansplaining bei Männern. Also es ist wirklich oft so, dass du dann, ja, mein Freund hat jetzt gerade das gemacht und das hat er sicher gemacht, weil das und das. Also das ist wie, es hält sich sicher die Waage. Aber es gibt wirklich Typen, die zu Beginn eines Kennenlernens sehr, sehr in deinem Kopf sitzen und glauben, sie wissen sofort alles über dich. Sie schauen dich an und du wirst dich in mich verlieben. Das sind solche Typen, die sagen solche Sätze. Aber umgekehrt machen es Frauen halt in Beziehungen leider auch oft. Es ist leider die Wahrheit.
Wir geben uns nichts und wir nehmen uns nichts. Und ich bin kein Mensch davon, der sagt, Männer sind scheiße in Beziehungen, Frauen sind besser. Das ist nicht so. Es sind beide Seiten. In jeder Beziehung gibt es immer Ausnahmen. Es gibt immer Problemkinder sozusagen. Jeder hat seine Issues. Das ist so in Ordnung. Aber die Hauptsache, und das ist, glaube ich, unser Slogan für den Podcast langsam, ist die Kommunikation, und zwar die ehrliche Kommunikation. Und ich glaube, dass du, wenn du jemanden ganz offen und ehrlich erklärst, hey, ich habe Probleme, mich zu binden, weil ich einfach so bin, ich finde dich super spannend, aber mir fällt das halt hier gerade alles super schwer, glaube ich, wäre das viel angebrachter, als jemanden zu klären, das endet so. Und das Ding, aber dafür muss man sich halt auch mal selber erkennen, und das tun die wenigsten.
Ja, ich glaube, es ist wirklich oft einfacher, versuchen, Ängsten auf den Grund zu gehen und eben ehrlich zu sagen, ich habe Angst vor einer Trennung, ich habe Angst vor der Verantwortung, die eine Beziehung mit sich bringt, ich habe Angst davor, einen gewissen Teil von meiner Autonomie aufzugeben oder whatever, you name it.
Mädels und Jungs, nehmt euch mal eine Auszeit aus dem Drama. Geht's, weil einfach nur 30 Tage sind nicht lang. Wenn sie einen ewig vorkommen. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Aber mal einen Step zurück. Schaut euch euer Feld an. Was sind eure Beziehungsmuster? Und wirklich mal 30 Tage einen Step zurückzugehen, ist echt so spannend, weil man kommt auf so viel drauf. Man merkt auf einmal den extremen Need. Also dieses Wollen nach Aufmerksamkeit, nach gewissen Dingen, die man einen sehen, und das mal aufzuschreiben und wirklich nur aufzuschreiben und so ganz analytisch zu sagen, mir fehlt die Aufmerksamkeit, mir fehlt die Anerkennung. Weil das sind Sachen, wenn man die mal rauskristallisiert hat, erkennt man auch die, wo man sich die holt. Hole ich die mir wirklich immer in Beziehungen oder kann man das auch in anderer Bereich im Leben bringen? Und dann kann man neu definieren, wie man Beziehungen führt. Und für mich, was ich noch ganz, ganz klar gesehen habe, jetzt wo du es gesagt hast, auch mit dem Beziehungskonstrukt über die Geschichte hinaus, das ist das Gleiche mit Religion. Wir haben Jahrzehnte, Jahrhunderte lang vorgelebt, welche Religion wir führen müssen oder sollten, und jetzt sind wir auf eigenen Wegen unterwegs. Und ich glaube, dass viele Leute ganz klar funktionieren mit Regeln und andere funktionieren weniger mit Regeln. Und dann müssen wir uns auch unsere Wege finden. Das Gleiche ist mit Beziehungen. Ich glaube, es gibt die Leute, die komplett monogam leben. Es gibt die Leute, die halt vielleicht 2-Jahres-Beziehungen haben, 3-Jahres-Beziehungen haben, 5-Jahres-Beziehungen haben. Und das muss auch erstmal gelebt werden. Weil zum Beispiel früher war es eine Linie. Und jetzt haben wir die Zeit dafür, alles aufzudrosseln, wie es uns passt. Und wir müssen aber unseren Weg finden. Und es ist halt in unserer Generation vor allem, glaube ich, die Arbeit daran zu schauen, das auch zu erzählen, dass wir uns da erstmal finden müssen. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass wir diese Möglichkeit haben, weil ganz ehrlich, wir haben so viele Möglichkeiten. Es ist eigentlich ein wunderschönes Wachstum, was wir hier erleben dürfen. Und der Step zurück zur Bindungsangst, einfach mal sich den Raum zu nehmen, zu erkennen, was ist meine Angst in einer Beziehung, was sind meine Ängste, weil ist es wirklich die Angst vor der Beziehung oder ist es die Angst vor Verlassenwerden, ist es die Angst vom Schmerz? Ist es die Angst vor, jemand kennt mich? Das sollte man sich ja mal fragen.
Absolut.
Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und Sina, damit du deinen Einsatz diesmal nicht verpasst, was ist unser Instagram-Kanal?
Schreibt uns, wie euch diese Folge gefallen hat und wir freuen uns natürlich auch über weiteren Input, Anregungen auf couchgeflüster.vienna.
Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann immer ihr uns hört. Bussi, baba!